Liebe Gemeinde, wie vorhin Bruder Viktor schon gesagt hat, durfte ich mit Schwester Michaela wieder ein Kontemplationswochenende hier machen. Das ist für uns beide immer auch eine große Freude, weil wir zusammen mit den Teilnehmern einfach in die Stille vor dem Kreuz in der Kapelle gehen und dann auch zu merken, wie in dieser kurzen Zeit, seit Donnerstag bis heute, etwas geschieht, ein Weg der Verinnerlichung, wo oft Dinge aufbrechen, der kaum jemanden der Teilnehmer kalt lässt. Ich werde darauf gleich noch zurückkommen, möchte aber erstmal mit dem Predigtthema beginnen. Noch immer sind wir in der nachpfingstlichen Zeit, der sechste Sonntag nach Trinitatis. Dazu passt auch der Predigttext aus Apostelgeschichte 8, der zuerst mal vom Wirken des Philippus direkt nach dem Pfingstwunder erzählt. Am Anfang des Kapitels berichtet er von Saulus, der die Gemeinde verfolgt, dann aber von Philippus, Petrus und Johannes im Konflikt mit dem Zauberer Simon und als nächstes von der Begegnung Philippus mit dem Hofbeamten aus dem reichen Königreich Äthiopien. Viele Menschen tun sich schwer mit Jesus als geschichtlicher Person, aber die Ausbreitung des Christentums nach dem Pfingstgeschehen ist ohne ein wunderhaftes Geschehen eigentlich unerklärlich. Apostelgeschichte 8, Vers 6 spricht von den aus Jerusalem geflohenen Gläubigen, die überall die frohe Botschaft verkündigen, gerade noch völlig frustriert versammelt und dabei ihre alten Berufe wieder aufzunehmen und das Geschehen mit dem wunderbaren Menschen Jesus nach seinem schmachvollen Tod als Episode abzuschreiben, brechen sie auf einmal unter Einsatz ihres Lebens auf, um das Evangelium von Jesus zu verkünden. Jede Kritik an der Sichtweise der Bibel muss akzeptieren, dass hier etwas Fundamentales geschah, dass diese Gruppe von eher einfachen Menschen aus dem Volk zu einem solchen Einsatz veranlasste. Menschen ohne politische oder theologische Bildung, die sich in einem feindlichen Umfeld auf den Weg machen, um die frohe Botschaft zu verkündigen, die den Tod riskieren und dennoch mutig durch die Dörfer ziehen, mit nicht viel mehr als ihren Erlebnissen mit diesen besonderen Menschen. Was ist diese frohe Botschaft, jenseits dessen, was Philippus dem Kämmerer anhand der Jesaja-Stelle vermittelt? Jesus verkündet eine Botschaft der Inklusion. Jeder darf und kann sich Gott nähern. Gott erbarmt sich aller, nicht nur der Juden und nicht nur der Schriftgelehrten. Es ist eine Botschaft der Freiheit. Es geht nicht um Gesetzlichkeit und striktes Einhalten hunderter von Regeln, sondern um liebevolles Handeln, um das Gehen eines Weges. Und es ist eine Botschaft der Gnade. Nicht Opferhandlungen führen zu Gott, sondern in seiner Gnade ist er allen ganz nahe. In einer Zeit voller verkrusteter und überregulierter Frömmigkeit hatte diese Botschaft durchaus Sprengkraft, denn sie wendet sich gegen eine religiöse Zweiklassengesellschaft, in der einige wenige die Freiheit und Möglichkeit haben, alle Gebote zu halten, nicht aber der einfache Mensch. Es liegt eine große Sprengkraft in der Botschaft, eine Symbolhandlung, die Taufe, könnte die Menschen einfach so zu Kindern Gottes machen, ohne fortan der Sklaverei, der Gesetzeseinhaltung mehr zu unterliegen. Das religiöse Establishment in Israel konnte das nicht zulassen. Jesus musste allein schon deswegen verschwinden. Philippus berichtet dem hochstehenden Beamten aus Äthiopien genau davon, vom Evangelium, das sich schon in Jesaja ankündigt und in der Taufe. Ganz einfach. Und der Äthiopier, von dem wir sonst nicht viel wissen, ist davon so überzeugt, dass er sich auf der Stelle taufen lässt und glücklich von dannen zieht, während Philippus vom Geist des Herrn entrückt wird. Ziemlich cool. Ziemlich beeindruckend im Vergleich zu dem, was wir in unserem Leben heute so erleben. Ziemlich vollmächtig im Vergleich zu dem, was Kirche heute in unserer Gesellschaft bedeutet. Lasst uns doch einmal auf die Verfasstheit des Menschen damals und heute schauen und daraus ein paar Ideen entwickeln und Fragen stellen, welche Aspekte des Evangeliums für uns heute ähnlich radikal und bahnbrechend sein könnten, dass eine erneuerte geistliche Bewegung entstehen kann. Ich finde, dazu ist es ganz wichtig, sich in das Weltbild eines Menschen der damaligen Zeit ganz hineinzudenken. Denn so, wie wir uns heute und unsere Umwelt erleben, haben die Menschen damals sie nicht gesehen. Ihr Weltbild war fundamental anders als das unsere. Wenn wir das nicht verstehen, können wir eigentlich auch nicht die Sprengkraft des Evangeliums für die damalige Zeit verstehen. Was würde passieren, wenn wir heute auf jemanden zugehen und ihm sagen würden, deine Sünden sind dir vergeben, lass dich taufen und du bist Kind Gottes? Ich wette, die meisten Menschen würden darauf heute nicht mal mehr mit Verärgerung oder Abwehr reagieren, sondern mit schierem Unverständnis, mit einer Art interessierter Verwirrtheit, weil Begriffe wie Sünde, Taufe, sogar Gott ihre Bedeutung im Alltag weitestgehend verloren haben. Wie konnte es dazu kommen? Menschen zur Zeit Jesu lebten in einem streng hierarchischen Weltbild. Ein jeder in seinem Stand, jeder hatte seine Gruppe. Wurde man als Bauer geboren, so war man Bauer und fragte nicht danach, ob man Priester, Sadduzäer oder gar Römer werden konnte. Die Zeloten und andere jüdische Gruppen kämpften gegen die römische Besatzung und wollten die politischen Verhältnisse ändern, nicht aber die hierarchischen Strukturen der Gesellschaft von Bauern, Grundbesitzern und professionellen Schriftgelehrten. Solche streng hierarchischen Ständegesellschaften finden wir in den meisten Gesellschaften bis etwa zur Aufklärung, wo ein fundamentaler Wandel im Weltbild des Menschen geschah. Denn Philosophen und Wissenschaftler wie Bacon, Hobbes oder Locke entwarfen den Empirismus. Und der sagt im Wesentlichen, jeder Mensch kann die Gesetze der Welt durch Anschauung verstehen. Es sind nicht die alten Schriften, die sie erklären. Wissenschaftler wie Kopernikus, Newton oder Kant unterfütterten dies mit allgemeingültigen Erkenntnissen, die völlig unabhängig vom Stand des Menschen von jedem verstanden werden konnten. Jeder kann dem Prinzip nach Wissenschaftler sein, war auch eine Botschaft. Jeder kann die Welt begreifen. Jedermann zugängliches Wissen, wir denken an Gutenberg, ersetzt Glauben, Dialog und Argumente. All das ersetzt Gesetze und religiöse Regeln. Und daher ist es jetzt auch erlaubt, Gott und die Kirche anzuzweifeln. Die Kirche wird als Machtfaktor nach und nach demontiert. Demokratie entwickelt sich und auf einmal steht der individuelle Mensch im Mittelpunkt. Das ist der fundamentale Wandel. Stand vor der Aufklärung der Mensch in seiner Schicht, in seinem Stand und nahm die Welt immer und unausweichlich aus diesem Stand heraus wahr, so steht er jetzt als Individuum der Welt gegenüber. Mit der Freiheit und Möglichkeit, alles zu erlangen und sich zu allem zu entwickeln. Für den Menschen der hierarchischen Gesellschaften vor der Aufklärung war es eine unglaubliche Freiheit, nicht mehr an alle Regeln und Gesetze gebunden zu sein, sondern Kind Gottes zu werden. Das Evangelium war eine Revolution für diese hierarchische jüdische Gesellschaft, eine Gesellschaft unüberwindlicher Klassen. Es war pure Anarchie, revolutionär. Und dieselbe Botschaft nach der Aufklärung? Nun, da ist es eh klar, dass jeder gleich ist. Da ist keine wirkliche Beschränkung durch Stände mehr. Die Grenzen, die wir heute einziehen, bestehen eher zwischen Gebildeten und Ungebildeten, zwischen uns als, wir können beliebig nehmen, Bayern, Deutschen, Europäern, Weißen, was auch immer, und den anderen, den Ausländern, den Flüchtlingen, den Migranten. Jedenfalls aber nicht zwischen den Ständen. Die Befreiung zum Ich mit der Aufklärung hat uns herauskatapultiert aus der Verortung in einem Stand einer überschaubaren Gruppe und festen Ordnung. Sie hat die Grenzen hinweggefegt, die zwischen dem Einzelnen und dem großen Ganzen, der großen, weiten, chaotischen Welt bestehen. Ich stehe mit voller Freiheit in der Welt und fühle mich deswegen oft ziemlich einsam und klein. Dieser neue, anders verortete Mensch wird von einem weiteren Aspekt des Evangeliums besonders angesprochen. Gott offenbart sich in Jesus als Mensch. Und nicht nur das, er offenbart sich als persönliches Du in Jesus. Die letzte Schranke ist überwunden. Im Glauben haben wir direkten Zugang zu ihm. Das leben wir und so sind wir verortet. Aber die Befreiung zum Ich ist in der Gesellschaft weitergegangen. Die Moderne wurde von der Postmoderne abgelöst und hat einen Menschen hervorgebracht, der nun alle Vorstellungen und Ideen relativiert sich von allen Autoritäten befreit und sich völlig auf sein Ich fokussiert. Und diesem Ich scheint auf einmal auch ein Gottes-Du als fraglich und entbehrlich. Warum und wozu brauche ich denn so ein Gottes-Du? Wobei kann es mir denn helfen? Schränkt es mich nicht vielmehr in meiner Entfaltung ein? Ist es nicht eher ein Hindernis auf meinem Weg in die Erfüllung zu meiner Selbstfindung? Und Sünde in einer Zeit, in der die Bedürfnisse des Ich der allein normative Faktor sind, verliert dieses Wort an Bedeutung. Ethisches Verhalten ja, aber ansonsten bekommen wir Sünde eigentlich nur noch als verschämten Begriff zur Schokolade am Abend in der Werbung mit. Wir erleben eine Generation, die auf neuartige Weise völlig auf sich fixiert ist, die als eine Art Zombies oder besser Cyborgs mit ihren Handys durch die Welt schlafwandeln, im Internet leben und scheinbar nur noch getrieben sind von dem Wunsch nach Unterhaltung, Anerkennung, Erfolg, Beruf, Geld. Innerlich aber sind sie oft hohl und leer, jedoch gleichzeitig völlig gefangen in dieser Selbstbespiegelung und der digitalen Welt. Dieser Mensch ist weder durch den Dreiklang Sünde, Bekehrung, Taufe zu locken, noch durch Jesus als persönliches Gottes-Du, da im Mittelpunkt nur noch das Ich steht, das eigentlich niemand anderen braucht. Genügend Likes und stetige Selbstbespiegelung reichen völlig aus. Oder können wir anders die immer noch erstaunlich hohe Zustimmung auch unserer amerikanischen Glaubensbrüder zu Präsident Trump verstehen, dessen Botschaft ja ein zutiefst geschrienes Ich, Ich, Ich ist? Das ist nicht die biblische Botschaft der Liebe, der Offenheit, der Inklusion, der Befreiung, der Gnade, der Barmherzigkeit, sondern die Verlockung des Ich, des Mein, des Unser, America first. Und denken wir bloß nicht, das wäre besser bei uns. Denn Deutschland zuerst scheint ja inzwischen hier auch schon überall auf. Auf der anderen Seite wird uns zutiefst klar, dass diese Fokussierung auf Ich, Mein, Unser keine Lösung der Probleme der Welt darstellt. Immer klarer tritt hervor, dass Globalisierung viele Nachteile hat und erhebliche soziale Verwerfungen mit sich bringt, aber die Probleme der Welt eben nicht auf persönlicher oder nationaler Ebene zu lösen sind. Wir alle spüren, dass es so nicht weitergehen kann, dass die Politik der Nationalstaaten nicht die richtige Antwort findet. Und nur Romantiker können meinen, mit Rezepten des 19. oder 20. Jahrhunderts diese Probleme in den Griff bekommen zu können. Es ist eben nicht die Rückbesinnung auf eine vorgeblich gute und schöne Vergangenheit, die die Lösung globaler Probleme bringen kann, sondern nur eine radikale Umorientierung hin auf etwas Neues. Nach der Befreiung zum Ich muss daher die Befreiung vom Ich geschehen. Oder lassen Sie es mich anders ausdrücken, die Relativierung des Ich muss geschehen. Nachdem wir begriffen haben, dass wir ein eigenes, unverwechselbares, mit jedem anderen gleich wertvolles Ich sind, muss in einem nächsten Schritt die Relativierung zurück zum Du, zum Wir und auch zum Gottes-Du geschehen. Schon eine lange Zeit beschäftigt mich der Satz von Paulus aus Galater 2,20, wo er sagt, ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was Paulus hier in aller Extremheit meint, ist, dass nicht mehr sein Ich im Mittelpunkt seines Seins steht, sondern Christus. Für ihn geht es nicht mehr darum, was er möchte, sondern er erlebt Christus in sich als den Handelnden. Er ist ganz durchlässig geworden für den Geist und den Willen Gottes. In der Hingabe wird er zum ausschließlichen Werkzeug Gottes. Eine Umwandlung ist geschehen. Sein Ich, das ja durchaus noch besteht, gibt nicht mehr den Ton an, sondern der in ihm lebende Christus. Paulus hat nach vielen Irrwegen und schlimmen Handlungen durch die Gnade Gottes und sein Damaskus-Erlebnis etwas realisiert, das ihn völlig umgewandelt hat. Er hat erkannt, dass er schon längst völlig durchdrungen ist von diesem Urgrund des Seins. Er hat erkannt, dass sein eigentliches Sein sein wahres Selbst in Christus ist. Das macht ihn frei und gibt ihm Mut und Kraft für seinen neuen Weg. Nur durch die Erfahrung, dass Gott in uns, glaube ich, werden wir überhaupt in die Lage versetzt, unser Ich nicht mehr automatisch und zuallererst in die Mitte stellen zu müssen. Nur ein Fallenlassen in den Urgrund des Seins macht es uns überhaupt möglich, die Sucht des Ich nach andauernder Bestätigung, nach andauerndem Haben wollen, Sein wollen, Verstehen wollen loszuwerden. Das Sein in etwas Größerem jenseits unseres kleinen Ichs mit all seinen kleinen Nöten und Wünschen relativiert dieses, von dem wir doch wissen, dass es uns letztendlich nirgendwo hinführt. Aber wie dorthin kommen? Ist es überhaupt möglich, dieses Ich abzulegen, seine gebieterische Stimme, die uns zum Schweigen zu bringen, die uns vom Aufwachen am Morgen bis zum Einschlafen am Abend begleitet und oft genug auch quält? Wie kann ich erfahren, dass ich in Wirklichkeit nicht der kleine Oliver mit seinen kleinen Sorgen, seinem Haben wollen, Sein wollen und Verstehen wollen bin, sondern Bild Gottes, ureigenster Ausdruck des Urgrundes allen Seins und im selben Moment nur winziger Teil der Schöpfung, nur Teil des Ganzen, ein gnadenvoll zum Leben erwecktes Nichts, Staub vom Staub. Denn das Sein in Christus, das Erfahren des eigenen Urgrundes, ist keine intellektuelle Leistung, es ist nicht zu verstehen, es muss erlebt, es muss geschenkt werden. Denn wenn wir es versuchen zu verstehen, so denken wir wieder, kreisen mit unserem Ich, unserem Alltagsverstand um diese Frage und versuchen eine Erkenntnis zu gewinnen. Aber da ist keine Erkenntnis im intellektuellen Sinne oder nur sehr oberflächlich. Da ist keine Einsicht, auf die man mit Denken kommen könnte. Ein Weg, den ich kennengelernt habe und den auch viele hier kennen, ist der Weg der Verinnerlichung, der Weg der Stille, der Weg, den die Mystiker und Mönche der Ostkirche seit Urzeiten gehen und den wir im Westen, besonders im evangelischen, protestantischen Bereich, wieder ganz neu lernen und ergreifen müssen. Es ist ein Weg in die innerste Kammer, in die Stille, ein radikales sich Gott hinhalten mit allem unserem Sein, ein einfaches und doch so schweres Hinsetzen, Hinknien, Anschauen, Schweigen über längere Zeit mit dem Wissen, dass dieses Hinhalten von uns wahrscheinlich die Voraussetzung schafft, dass die Gottesbegegnung aber nicht gemacht werden kann, sondern immer Geschenk bleiben wird. Die Mönche, Eremiten, die Mystiker des Mittelalters haben über Jahrhunderte ganz unterschiedliche Methoden angewendet, um diese Hingabe, um diesen Weg in die Tiefe zu finden. Das Herzensgebet der orthodoxen Mönche, die Abschottung der Eremiten, die Lectio Divina der Wüstenväter oder die empathische Liebeshingabe einer Teresa von Avila. Vieles mag uns heute fremd und seltsam vorkommen, aber ganz oft ergibt sich ein typischer Weg, den Menschen in diese Stille gegangen sind. Ganz oft ist es so, sie gelangen durch eine Phase großer Unruhe langsam in eine immer tiefere Stille, ein Durchschreiten verschiedener Innigkeiten, zum Beispiel beschreibt Teresa von Avila sie mit den Wohnungen einer inneren Burg mit verschiedenen Stockwerken. Dort erlebt sie auch dunkle Phasen scheinbarer Gottesferne, bevor schließlich ein Strahl der Gottesbegegnung oft ganz unvermutet und unvermittelt durchdringt und alles, aber auch wirklich alles erleuchtet. Der Strahl, die Unio Mystica wird es manchmal genannt, die den Menschen verwandelt und innerlich ganz neu ausrichtet. Nochmal, das kann man nicht machen. Man kann die Gottesbegegnung niemals erzwingen, Gott ist nicht verfügbar. Aber viele Menschen berichten von einem Weg, der im Wesentlichen so aussieht. Warum sage ich das? Weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass nur noch eine radikale Spiritualität und diese innige Hinwendung zu Gott, zu Jesus, zum Urgrund des Seins, zum liebenden Gottes-Du, die Kirche noch retten kann. Nur wenn wir endlich aufhören zu reden und beginnen zu sein, können wir noch Menschen berühren. Pfarrer müssen wieder Seelenführer werden, die aus eigener tiefen Ergriffenheit, aus eigener Erfahrung eines spirituellen Weges Menschen anleiten und in die Tiefe führen. Nur auf diese Weise können sie den modernen Menschen überhaupt noch erreichen. Denn in einer Gesellschaft, die inzwischen alle Narrative und Weltdeutungen ablehnt oder sich selbst die Weltdeutungen zurechtbastelt, die zu ihrem Ego-Trip passen, in der können wir nicht mehr durch eine frohe Botschaft überzeugen. Die völlige Selbstbespiegelung lässt keinen Raum mehr für eine Einordnung in irgendetwas Größeres, für ein sich hineingeben in eine große gedankliche Welt. Warum bin ich trotzdem hoffnungsvoll? Erstens, weil diese extreme Phase der Selbstbespiegelung, der Ich-Kultur, der Likes und Selfies irgendwann schal werden wird, weil dem Überschwang in die Ego-Ecke eine Gegenbewegung folgen wird, weil eine neue Generation heranwachsen wird, die die Reize des analogen Lebens bei aller Kompetenz im Digitalen wieder mehr schätzen wird. In der Geschichte findet sich immer wieder ein ausgleichendes Element, werden Überschwänge relativiert. So wird es hoffentlich auch hier sein. Die oft schier nicht auszuhaltende Bezogenheit auf Medien, auf Handys, auf Internet wird ihr Ende oder zumindest ihre Einordnung finden. Digital Detox ist bereits heute ein Schlagwort unter jungen Erwachsenen und wird seine Kreise ziehen. Ja, man reist in die Uckermark, um mal endlich keinen Handyempfang zu haben und empfindet das als sehr schön. Ich bin auch deswegen hoffnungsvoll, weil das Christentum anpassungsfähig ist. Es hat sich über die Zeit immer wieder angepasst, zwar unter Schmerzen und gegen großes Beharrungsvermögen, aber es gab die Reformation, es gab ein zweites Vatikanisches Konzil, es gab immer wieder Veränderungen, Anpassungen und neue Aspekte. Warum dann also auch nicht in dieser existenziellen Krise? Gottes Geist wirkt durch die Jahrhunderte und wird auch jetzt Neues schaffen und ich denke, er ist schon dabei. Wie kann so ein Weg in die Tiefe aussehen? Ein Beispiel kann zum Beispiel ein Kontemplationswochenende sein, wie wir es die letzten Tage hier verbracht haben. Wir haben zusammen geübt, einfach nur vor dem Kreuz zu sitzen, vor Gott einfach nur da zu sein. Wir haben die große Unruhe unserer Gedanken betrachtet und über ein still wiederholtes Liebeswort, ähnlich dem Herzensgebet, versucht, immer näher in dieses Hier und Jetzt vor dem Kreuz zu treten. Nach großer Unruhe hat der ein oder andere gespürt, dass er eine Ruhe und Stille erfahren hat, die vorher nicht da war. Vielleicht nur ein paar Sekunden, vielleicht nur ein kleiner Blitz, vielleicht auch länger. Ist auf einmal das Treiben der Gedanken und das, was mich von meinem Ich her laufend so unruhig macht, in den Hintergrund getreten. Und nur noch die Präsenz, nur noch das Kreuz, nur noch das Ausgerichtetsein ist geblieben. Wir sind eingetreten in einen Raum der Stille. Und schon wieder hat uns der nächste Gedanke rausgerissen. Aber mit der Zeit, durch stetiges Üben, das ist wie beim Klavierspielen, werden diese Momente länger, sind schneller zu erreichen und es fällt immer leichter herauszutreten aus dem Alltag und einzutreten in diese Präsenz. Das kann im Gebet sein, aber manchmal auch mitten im Gespräch mit einem Menschen passieren. Wir erleben uns und die anderen dann aus einer anderen Perspektive. Nehmen sie anders wahr, in ihrem Verhaftetsein, an ihr Ich, aber gleichzeitig auch in ihrer Einbettung als Kind Gottes, als Schöpfung, als Urausdruck göttlicher Schöpfungskraft, als Bilder Gottes, die doch nur durch ihre eigenen Gedanken, ihr Ich, getrennt von Gott sind. Ich gehe diesen Weg, diese Einübung schon seit über 10 Jahren und habe damit einige Erfahrungen gemacht, lebt deswegen schon nur noch Christus in mir. Leider nein, das muss ich ehrlich gestehen. Noch immer bin ich täglich im Hin- und Hergerissensein zwischen dem Ich und seinen Wünschen und dem Wunsch, dort hinaus zu gelangen. Zwischen meinem Verhaftetsein in die Welt und meiner Ausrichtung auf Christus, der doch alles durchdringt. Aber ich kann jetzt etwas erzählen von einem Weg in die Tiefe, kann froh und überzeugt sein, kann sagen, dass es sich lohnt, trotz vieler Fragen und teilweise auch ziemlich schwer zu verarbeitender Erfahrungen, ist eine Innigkeit entstanden mit diesem Urgrund des Seins, mit dem liebenden Gottes-Du, von der ich gerne berichte. Und das ist keine Theologie, sondern nur er. Ich möchte schließen mit den Worten, die eine junge Frau auf der Wiese der Stille in Taizé aufgeschrieben hat und die dieses Schweigen gut beschreiben. Nicht nur Stille werden und den Lärm abschalten, der mich umgibt, nicht nur entspannen und die Nerven ruhig werden lassen, das ist nur Ruhe. Schweigen ist mehr. Schweigen heißt, mich loslassen. Nur einen winzigen Augenblick verzichten auf mich selbst, auf meine Wünsche, auf meine Pläne, auf meine Sympathien und Abneigungen, auf meine Schmerzen und meine Freuden, auf alles, was ich von mir denke und was ich von anderen halte, auf alle Verdienste, auf alle Taten. Verzichten auch auf das, was ich nicht getan habe, auf meine Schuld, und auch auf alle Schuld der anderen an mir, auf alles, was in mir Unheil ist. Verzichten auf mich selbst. Nur einen Augenblick Du sagen und Gott da sein lassen. nur einen Augenblick sich lieben lassen, ohne Vorbehalte, ohne Zögern, bedingungslos und ohne auszuschließen, dass ich nachher brenne. Das ist Schweigen vor Gott.